Hallo, ihr hört den Podcast des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft. Das IFAA spricht über Themen aus der Arbeitswelt. Dabei erklären wir komplexe Themen einfach und diskutieren über das, was die Arbeitswelt gerade bewegt, mit ExpertInnen. Das IFAA spricht in dieser Folge mit Sebastian Terstegen zum Thema künstliche Intelligenz. Wir wollen wissen, was genau KI, also künstliche Intelligenz, ist und wie Betriebe sie nutzen können. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Nora.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses doch etwas komplexe Thema. Es wird ja viel über KI gesprochen, daher zunächst erst einmal die Frage, was ist KI, also künstliche Intelligenz, möglichst einfach erklärt?
Möglichst einfach, das ist schwierig, weil du hast schon recht, das ist ein sehr komplexes Thema. Es hat auch eine lange Historie, also es geht zurück bis in die 1950er Jahre. Da hat man den Begriff Artificial Intelligence in den USA und dann auf Deutsch künstliche Intelligenz eben geprägt. Es war damals ein Forschungsprogramm, das gefördert wurde. Und man wollte sich mit Systemen beschäftigen. Also damals hat man auch schon von Computern gesprochen, aber das waren jetzt nicht so hochleistungsstarke Rechner, wie wir die heute kennen. Aber man hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann man ein technisches System so befähigen, dass es Leistungen erbringen kann, die sonst nur die Menschen tun können. Und das hat sich dann, da hat man dran geforscht. Es sollte auch so ein bisschen in die Frage beantworten, was ist überhaupt unsere menschliche Intelligenz? Also wenn man weiß, wie kann man Intelligenz reproduzieren, simulieren in einem Computersystem, hat man ja auch schon eine gute Antwort darauf, wie unsere eigene Intelligenz funktioniert, wie unser Gehirn arbeitet. Und das war sozusagen die Forschungsfrage auch dahinter. Und mit der Zeit haben sich die technischen Systeme, das, was man dort unter dem Deckmantel der künstlichen Intelligenz entwickelt hat, hat sich natürlich auch über die Zeit verändert. So in den 1980er Jahren war sehr stark geforscht worden an so heuristischen Systemen, so Suchalgorithmen, Pfadfindung, das, was heute in jedem Navi, also im Navigationssystem abläuft, das war damals ein Forschungsgegenstand von der künstlichen Intelligenz. Das würden wir heute nicht mehr als KI bezeichnen. Seit den 1990er Jahren hat sich dann ein neuer Aspekt in die KI-Forschung hat sich quasi aufgetan. Da ging es um lernende Systeme. Das ist letztendlich auch das, was wir heute eigentlich überwiegend unter künstlicher Intelligenz verstehen. Also maschinelles Lernen, Machine Learning, Systeme, Algorithmen, Verfahren, die selbstständig auf Daten lernen, trainiert werden und ihre Berechnungslogik, ihre Ergebnisse dann quasi auf die gelernten Daten anpassen. Und das hat natürlich einen extremen Hype erfahren, so in den letzten 10 Jahren, weil auch die Rechner, die Server leistungsstärker wurden und damit dann auch Algorithmen durchführbar waren in annehmbarer Rechenzeit, die bislang noch nicht so durchführbar waren. Und im Ergebnis sieht man das, was natürlich der Thematik einen sehr starken Hype gegeben hat, das sind so generative künstliche Intelligenzen wie ChatGPT, die dann auch durch OpenAI letztes Jahr auf den Markt gebracht wurden und sozusagen für jedermann, für jede Frau zur Verfügung standen. Und ich glaube, wenn man heute mal so eine Umfrage macht, wahrscheinlich ganz wenige Leute, die noch nicht ChatGPT mal zumindest ausprobiert haben oder nutzen. Und das hat dem Thema natürlich einen ganz, ganz starken Auftrieb gegeben, weil man erstmalig wirklich erkennen oder selber mal ausprobieren konnte, was KI ist, was KI schon kann. In dem Fall eine generative Text-KI, das heißt ein Dialogsystem, das selbstständig Texte generieren kann, mit dem man sozusagen sich unterhalten kann auch. Und das hat dem ganzen Thema natürlich einen Auftrieb gegeben. Aber insgesamt bleibt es bei der Definition von künstlicher Intelligenz, das sind Computersysteme, die so geschaffen sind durch Algorithmen, dass sie Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sonst nur dem Menschen vorbehalten waren, sozusagen auch durchführen können. Zumindest können sie es simulieren oder annähernd an diese Leistung herankommen.
Okay, du hattest jetzt vorhin schon mal in deinen Ausführungen die Begriffe Machine Learning genannt. Es gibt ja viele Begriffe, die mit KI assoziiert sind. Auch Deep Learning ist da häufig genannt. Könntest du das nochmal ein bisschen ausführen? Also was ist diese Datenbasis? Wo kommt das her, etc.?
Ja, also der Oberbegriff ist künstliche Intelligenz und darunter werden, wie gesagt, verschiedenste Verfahren, Methoden, Algorithmen verstanden. Und wie gesagt, das hat sich auch über die letzten Jahrzehnte durch technische Entwicklung und durch weitere Forschung an KI-Algorithmen auch permanent immer geändert. Und was, wie gesagt, das aktuelle Verständnis von KI ist maschinelles Lernen. Das ist quasi eine Unterkategorie von künstlicher Intelligenz. Und Deep Learning, also tiefes Lernen, ist wiederum ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Das heißt deswegen tiefes Lernen, weil das basiert auf sogenannten künstlichen neuronalen Netzen. Das ist quasi also KNNs sind eine Simulation unseres menschlichen Gehirns. Man hat also die Struktur des Gehirns, das ja aus Synapsen und Verbindungen zwischen diesen Synapsen besteht, sozusagen technisch nachgebildet. Natürlich nicht in dem Umfang, wie unser Gehirn beschaffen ist. Unser Gehirn hat mehrere zig Milliarden an Synapsen und entsprechende Verbindungen, die sich auch durch Lernen, durch Trainieren auch ständig permanent verändern. Neue Synapsen entstehen, neue Verbindungen entstehen, manche fallen wieder weg. Und einfach durch die schiere Menge an dieser Struktur ergibt sich dann eine Komplexität, die es uns ermöglicht, eben zu denken, zu fühlen, zu handeln, Neues zu lernen, zu behalten, also zu erinnern. Und das hat die KI-Forschung ging dann so in den 1970er, 80er Jahren in diese Richtung, dass man diese Struktur nachbilden wollte. Wie gesagt, KI-Forschung war ursprünglich auch das Ziel oder verfolgte das Ziel, besser zu verstehen, wie wir eigentlich denken, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Intelligenz zustande kommt. Und da war es ja naheliegend, die Gehirnstruktur quasi nachzubilden in einem technischen System. Und das hat man, da hat man lange dran geforscht, aber erst so in den letzten 10, 20 Jahren durch die entsprechenden Rechner und Rechnerarchitekturen und die Leistungsstärke dieser Server und Rechner war man in der Lage, dann auch wirklich Algorithmen darauf ablaufen zu lassen, also das softwaretechnisch quasi auch zu implementieren. Und man hat das sozusagen, diese Struktur des Gehirns nachgebildet und man hat quasi also künstliche Synapsen, künstliche Neuronen, die man in unterschiedlichen Schichten und in unterschiedlichen Mengen dann abbildet. Und diese Neuronen, diese künstlichen Neuronen, die sind untereinander verknüpft. Und darüber ergibt sich, je mehr Neuronen pro Schicht und je mehr Schichten man pro Netzwerk hat, desto höher ist die Komplexität, die ein solches Netzwerk dann verarbeiten kann.
Wenn ich das jetzt einmal versuche, also in Bildsprache oder in Anlehnung an das menschliche Gehirn zu machen, dann sind sozusagen alle Informationen, die ich in meinem Gehirn habe, also alles, was ich weiß, wären einzelne Datenpunkte in so einem System. Und das System würde dann selber irgendwann anfangen, sich diese Verknüpfungen zurechtzubauen, beziehungsweise dann zu gucken, ah, wo liegt denn diese Information und kann ich da eine Verknüpfung herstellen?
Also wie das jetzt, ich bin jetzt kein Neurobiologe, wie das im menschlichen Gehirn genau abläuft, kann ich dir jetzt nicht erklären. Aber in einem künstlichen neuronalen Netz ist es so, dass alle Neuronen sozusagen untereinander verschaltet, verknüpft sind und durch eingestellte Gewichte an diesen Verbindungen und einem entsprechenden angelegten Input, sozusagen einem Reiz am Anfangsneuron, schalten über diese Kaskaden von Schichten, schalten diese Neuronen entweder oder sie schalten eben nicht, je nachdem, welches Gewicht an diesen Verknüpfungen eingestellt ist und welcher Schwellwert dann eben erreicht wurde oder eben nicht erreicht wurde. Und darüber ergibt sich dann eine Komplexität, dass quasi dieses Netz einen bestimmten Output erzeugen kann. Also es kann zum
Und je
Beispiel
mehr Daten ich habe, desto besser ist das System.
Ich muss dieses Netzwerk natürlich trainieren. Das heißt, ich muss diese Gewichte einstellen und das passiert eben über einen Trainingsansatz, einen lernenden Ansatz. Das heißt, das ist quasi diese Trainingsphase, dass Inputs gegeben werden und dieses Netzwerk, die Gewichte so eingestellt werden, dieses Netzwerk so trainiert wird, dass sie einen adäquaten Output eben erzeugt. Und für dieses Training, dafür brauche ich eben ganz viele Daten. Das heißt, wenn ich jetzt mal an eine Bildverarbeitung denke, das heißt, ich kann ein erstmal untrainiertes Netz mit einem Bild konfrontieren. Ich kann muss dann das Ergebnis bewerten, zum Beispiel eine Interpretation, was auf diesem Bild zu sehen ist. Und das muss ich jetzt zigtausende, hunderttausende Male machen, gegebenenfalls je nach Komplexität auch des Inputs. Und darauf wird dann eben das Netzwerk trainiert. Ich kann das entweder so machen, dass ich das über ein Feedback mache, nach jeden 10 Bildern oder so, wo das Netzwerk drauf trainiert wurde, kann ich das Ergebnis als Mensch bewerten und sagen, ja, das hast du gut interpretiert oder das hast du falsch interpretiert. Und darauf lernt dann das Netzwerk eben, indem es die Gewichte auch in diesen Verbindungen einstellt. Oder ich kann im Vorfeld die, sagen wir mal, 1000 Bilder kann ich sozusagen labeln. Das heißt, ich kann vorbestimmen, was ist auf dem Bild zu sehen. Ich kann das in Klassen, kann die verschiedenen Bilder in Klassen einfügen oder zuordnen und darauf dann ein Netzwerk trainieren. Und das weiß im Vorfeld schon, okay, was auf dem Bild zu sehen ist. Und lernt dann entsprechend die Bilder voneinander zu unterscheiden und stellt sich quasi darauf ein, diese Klassifikation durchzuführen zum Beispiel.
Das würde jetzt heißen, zum Beispiel, ich habe einen riesengroßen Pool an Bildern, sagen wir, ich habe 10.000 Bilder von Häusern und da sind ganz unterschiedliche Häuser drauf zu sehen. Es sind Hochhäuser, es sind Fabrikgebäude, es sind Wohnhäuser, es sind kleine Hütten. Das heißt, irgendwann würde die KI dann, wenn man sie richtig trainiert, auch diese Häuser in unterschiedliche Klassen einstufen können, weil sie dann irgendwann gelernt hat, okay, das ist ein Hochhaus und das ist eine Hütte oder das ist ein Wohnhaus, ein Einfamilienhaus zum Beispiel.
Genau, also das ist ja letztendlich weiterhin nur ein Computeralgorithmus, der also in Anführungsstrichen erlernt, dieser Algorithmus, bestimmte Merkmale in diesen Bildern zu unterscheiden. Wie es das genau macht, können wir nur bedingt nachvollziehen, weil ein künstliches neuronales Netz, wie gesagt, eine sehr komplexe Zusammenführung von Neuronen in verschiedenen Schichten ist im Grunde genommen eine Blackbox. Wir können nicht genau im Einzelnen nachvollziehen, wie jetzt bestimmte Entscheidungen dann zustande kommen, wie bestimmte Merkmale oder nach welchen Merkmalen dann die Bilder unterschieden werden. Wir können das nur anhand des Ergebnisses bewerten oder beurteilen. Und dennoch durch die Komplexität dieses Netzwerks, also ich glaube, neuere künstliche neuronale Netze, die verbrauchen natürlich viel Rechenkapazität, deswegen werden die meistens dann auf großen Servern dann trainiert. Die umfassen so in der Regel schon mindestens so 1000 Neuronen in unterschiedlichen Schichten, unterschiedlicher Komplexität. Und wenn man das mal vergleicht, das kommt natürlich nicht an die Leistungsstärke unseres menschlichen Gehirns ran. Wie gesagt, wir hätten dann, wenn man das mal so vergleichen wollte, mehrere Milliarden solcher Neuronen, während ein künstliches neuronales Netz so in der Regel gleich mal so tausend, paar tausend Neuronen hat.
Ja, ich glaube, unser Gehirn verbraucht am Tag ungefähr 1000 Kalorien für seine Rechenleistung. Das ist ganz schön viel.
Genau.
Vielen Dank schon mal für deine Erklärungen, was eigentlich KI ist. Die spannende Frage, die uns natürlich aus der Arbeitswissenschaft interessiert, ist, wie jetzt eigentlich Unternehmen KI nutzen können.
Also, wie gesagt, es gibt, wenn man mal so die gesamte künstliche Intelligenz betrachtet, natürlich verschiedenste Anwendungsbereiche, auch überhaupt verschiedene Algorithmen und Verfahren. Das maschinelle Lernen ist halt, wie gesagt, ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, aber auch da im Bereich des maschinellen Lernens bieten sich vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten. In der Regel braucht man gewisse Voraussetzungen, damit man sinnvoll und effizient auch wirtschaftlich KI einsetzen kann. Das heißt, man muss ein konkretes Problem haben, das man mit ja, manuell, also durch Menschenhand, durch menschliche Fähigkeiten vielleicht nicht in entsprechender kurzer Zeit lösen kann und wo man auch mit konventionellen Softwarealgorithmen vielleicht nicht weiterkommt. Und dann braucht man auf der anderen Seite, man muss diese KI, ich sag mal, dieses maschinelle Lernverfahren, man muss diese KI dann auch trainieren mit Daten. Und je nach Schwierigkeiten, je nach Komplexität des Anwendungsproblems braucht man dementsprechend viele Daten auch. Also man spricht da auch von Big Data oder Smart Data. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf das Beispiel kommen mit der Bilderkennung, wenn ich einen relativ einfachen, zum Beispiel einen Ausschnitt eines Bauteils habe und ich habe zum Beispiel ein zu montierendes Bauteil und ich möchte erkennen, ob zum Beispiel eine Schraube montiert wurde oder ob das vergessen wurde vom Monteur, dann ist das ein relativ gering komplexes Problem. Das heißt, ich kann diesen Bildausschnitt wählen, ich kann da schon ein Netzwerk, ein künstliches neuronales Netzwerk trainieren mit ja, ungefähr 700, 800, ungefähr 1000 Bildern. Das heißt, ich komm da relativ schnell in die Anwendung. Das heißt, es gibt aber auch andere Anwendungen, zum Beispiel, nochmal zurück zu dem Beispiel ChatGPT, generative Text-KI. Da brauche ich viel mehr Daten, weil einfach das Problem viel komplexer und umfangreicher ist. Da brauche ich ja, zig Millionen Textdateien, wahrscheinlich Texte, mit der ich dann eine generative KI trainieren kann im Vorfeld. Und
Ja,
da vor
das
dem
heißt ja auch, dass
Hintergrund
jede
muss man dann,
KI.
ja, vor dem Hintergrund muss man einfach
Sorry.
schauen. Also man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt einfache Problemstellungen, die sich durch eine KI relativ schnell auch lösen lassen. Es gibt umfangreichere Problemstellungen, da muss man natürlich, braucht man, muss Muss man mehr Zeit für das Training einplanen, man braucht mehr Daten. Also das ist dann schon etwas umfangreichere Problemstellung.
Ja, das würde aber auch heißen, dass jetzt nicht ein Unternehmen, was jetzt sagt, ich möchte ganz gerne zum Beispiel meine Telefonbeantwortung möchte ich über KI regeln lassen, wie man das ja häufig kennt. Ne? Man ist in irgendwelchen Warteschleifen und man muss sich dann durch irgendwelche Menüs klicken. Das würde ja auch nicht bedeuten, dass jetzt Unternehmen hingehen können und sagen können, okay, ich kaufe jetzt dieses eine Produkt und das ist schon fertig, sondern ich muss das dann in Bezug auf zum Beispiel meine Zielgruppe, meine Kunden, was haben die für Fragen, was wollen die gerne wissen, mit wem wollen die sprechen. Das heißt, ich muss das dann immer individuell genau für meinen Anwendungsfall trainieren, oder?
Ja, dadurch, dass KI so in den letzten 10 Jahren richtig starken Schub bekommen hat, allein durch die gestiegenen Rechenkapazitäten, Rechenleistungen und auch dadurch, dass sehr viele, ich sag mal, die großen Tech-Giganten, dass die auf diesen Markt aufgesprungen sind und da existieren mittlerweile schon, also wenn man selber in die KI-Entwicklung geht, in die KI-Nutzung, bestehen schon oder existieren schon sehr viele sogenannte Frameworks, das heißt Rahmensoftware, wo auch schon erste KI-Modelle trainiert wurden. Das heißt, man kommt da relativ schnell in die Anwendung. Man kann solche vortrainierten Modelle zum Beispiel nutzen, um sie dann nochmal mit den spezifischen Daten meines Unternehmens oder meines Anwendungsfalls nochmal speziell zu trainieren. Aber man muss nicht wieder auf dem leeren Blatt sozusagen und Scratch anfangen, jetzt ein künstliches neuronales Netz zu programmieren und dann das aufwendig zu trainieren, sondern es gibt schon vorgefertigte Lösungen, die man als Unternehmen nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Softwareprodukte, häufig dann so Software as a Service, das heißt, die übers Internet funktionieren, die man in Anspruch nehmen kann, die dann auch von Anbietern sozusagen fertig angeboten werden auf dem Markt, die schon KI nutzen. Das heißt, man kommt relativ schnell eigentlich in die KI-Anwendung auch für etwas umfangreichere, komplexere Probleme.
Das heißt, wir haben jetzt KI eigentlich im privaten Bereich, wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir alles in unserem Smartphone drinstecken haben, was das alles auch über uns lernt und uns entsprechend unterstützt, auch in der Bedienung des Smartphones. Wir haben KI im Produktionsbereich und natürlich auch im kaufmännischen, beziehungsweise auch im Bürobereich und in den Dienstleistungen. Das heißt, es infiltriert ja schon relativ viele Bereiche. Wenn wir uns jetzt nochmal die Arbeit angucken, was hast du für ein Gefühl, welche Auswirkungen KI auf unsere Arbeit haben wird in Zukunft?
Ja, gute Frage. Aber auch wiederum nicht, also ich stocke so ein bisschen, weil es natürlich nicht so einfach zu beantworten ist. Ich würde jetzt nicht in so ein, so was ich nicht sehe, sind so Extremer. dass man sagt, ja, KI hat überhaupt keine Auswirkungen, das ist jetzt irgendwie eine Software, die nutzen wir wie jede andere. Ich glaube schon, dass durch die Art und Weise, wie ein maschinelles Lernverfahren funktioniert, dass das schon auch Auswirkungen auf unsere, ja, im privaten Bereich hat, aber auch auf unsere tägliche Arbeit. Wenn man sagt, ja, dass, also wenn man sich mal anschaut, wie KI, wie maschinelles Lernen funktioniert, hat es sehr großes Potenzial, gerade so repetitive Aufgaben zu ersetzen oder zumindest maßgeblich zu unterstützen. Das ist bestimmte Anteile dieser repetitiven Tätigkeiten, die eigentlich in jedem Bereich anfallen, dann übernehmen kann. Das, also repetitive Tätigkeiten sind so,
ne?
Genau, also immer wiederkehrende Sachen, gerade so im Bereich, wo es viel um Zahlen, um Texte geht, zum Beispiel Rechnungswesen, Buchhaltung. Das macht ja wenig Sinn, dass jetzt ein Buchhalter oder eine Buchhalterin irgendwelche Daten von einer Tabelle in die andere kopiert, nur damit sie die dann dort verarbeiten kann. Die eigentliche Aufgabe dieser Person ist ja das Buchen, das Kontieren, vielleicht auch das Bilanzieren, zu überprüfen, ob die Zahlen richtig sind, ob Fehlbeträge vorhanden sind. Und wenn dann in diesen sehr, ja, kognitiv dann auch eher ermüdenden Tätigkeitsbereichen eine KI unterstützen kann, ist natürlich allen Beteiligten dabei geholfen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch nicht, dass KI jetzt irgendein Jobkiller ist. Wenn man jetzt nochmal an diese Buchhaltungstätigkeiten zurückdenkt, dass nur dadurch, dass ein Computersystem, ein Algorithmus gelernt hat, zum Beispiel Rechnungsdaten in einer Rechnung zu erkennen und richtig zuzuordnen und in irgendwelche Tabellen zu übertragen, heißt das ja nicht, dass die Buchhalterin, der Buchhalter jetzt dadurch arbeitslos wird, sondern ganz im Gegenteil, er oder sie kann sich dann auf die eigentlichen wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und wird von so sehr belastenden oder ermüdenden Routinetätigkeiten eher dann entlastet durch eine KI. Und so kann man sich das auch in anderen Anwendungsbereichen vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Produktionsbereich daran denke, dass die Instandhaltungsplanung durch ein lernendes System optimiert wird und man jetzt nicht mehr nach irgendwelchen Wartungsplänen die Maschinen wartet oder die Werkzeuge umrüstet, sondern das nach Bedarf macht, nach dem tatsächlichen Verschleiß, nach der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit, dass eine Maschine ausfällt, wenn dann der Instandhaltungsplaner bei dieser Tätigkeit durch ein lernendes System unterstützt wird, ist ihm ja auch schon sehr stark geholfen. Das heißt aber nicht, dass seine komplette Tätigkeit dann ersetzt wird durch eine KI, sondern wird allenfalls unterstützt. So würde ich das sehen. Und das sieht man ja auch schon in vielen Unternehmen. Also was ich gerade sagte, so im Bereich Instandhaltungsplanung, man nennt das dann Predictive Maintenance, dass man wirklich eine Wartung, eine Instandhaltung nach Bedarf macht und quasi auch eine Prognose durch ein lernendes System durchführt, mit welcher Wahrscheinlichkeit jetzt welche Maschine in welchem Zeitraum ausfällt oder einen Fehler hat. Das findet auch schon in den Unternehmen statt. Das ist jetzt keine Zukunftsmusik, sondern das ist Realität. Und man kann da ja auch schon erkennen, welche, man bezeichnet das immer so als Substitutionspotenziale einer Technologie, also welches Potenzial KI auch wirklich hat, Tätigkeiten zu ersetzen, sodass es auch wirklich zur Freistellung von Arbeitspersonen kommt. Und im Bereich in der Produktion sieht man das, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren, dass dort KI teilweise auch schon oder immer mehr für Predictive Maintenance eingesetzt wird. Und da kann man schon so erste Effekte dann auch wirklich anhand von Zahlen festmachen. Und es ist nicht so, dass es da zu großen Freisetzungen kommt, sondern ganz im Gegenteil, die Fachkräfte, die werden benötigt. Und im Grunde genommen hat man eher zu wenig Fachkräfte in einem Unternehmen oder man sucht dringend welche. Und da kann natürlich KI einen positiven Effekt auch haben, dass einfach Tätigkeitsanteile ersetzt werden oder übernommen werden, unterstützt werden durch eine KI und die Fachkräfte sich dann auf ihre eigentlichen wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können.
Ja, okay, aber ich muss natürlich als Führungskraft auch immer so ein bisschen wissen, was macht eigentlich hier meine KI, ne? Oder wie gelangt sie zu bestimmten Entscheidungen? Du hattest vorhin gesagt, es ist halt wichtig, dass KI auch gerade bei ethischen Entscheidungen Wie zum Beispiel, wenn man jetzt mal in das Thema Schichtplangestaltung oder sowas geht, ne? Also wo wirklich entschieden wird, derjenige arbeitet jetzt hier und derjenige arbeitet dann an einem anderen Tag und wie ist das Ganze mit der Fairness? Das heißt, dass ja auch KI solche Entscheidungen trifft, beziehungsweise am Ende des Tages dann doch immer noch mal der Mensch drüber gucken muss, okay, ist das jetzt wirklich fair oder passt das jetzt gerade, weil ja auch der Mensch, wenn er mit anderen Menschen zusammenarbeitet, er immer noch ein bisschen mehr Informationen hat. Wie geht es meinem Mitarbeiter gerade, ne? Oder steckt er vielleicht gerade in einer schwierigen privaten Situation? Sowas weiß dann die KI natürlich nicht, ne? Die gibt das nach einem bestimmten Muster aus. Aber am Ende sollte dann trotzdem der Mensch die Entscheidungshoheit haben, ne?
Genau, also da spielen mehrere Sachen rein. Zum einen ist ein lernendes System, kann immer nur so gut Ergebnisse erzeugen oder Entscheidungen vorbereiten, wie es auch mit den Daten trainiert wurde. Also wenn Informationen in diesen Trainingsdaten nicht vorhanden waren oder damals nicht mit eingegeben wurden, dann kann ein System darauf auch nicht trainiert werden und dann kann es diese Einflüsse bei seinem Ergebnis auch nicht berücksichtigen. Zudem, der andere Punkt ist, eine KI, ein maschinelles Lernverfahren, ist immer ein probabilistisches System. Das heißt, das basiert immer auf Wahrscheinlichkeiten. Selbst wenn es ein Ergebnis ausgibt, ist das nie eine 100% Entscheidung oder Ergebnis, sondern es ist immer mit einer gewissen Unsicherheit dann auch, ja, sozusagen, steckt immer eine gewisse Unsicherheit drin, wie auch bei unseren eigenen Entscheidungen. Also wir sind ja auch nie 100% sicher, sondern da kann immer noch mal gewisse Unsicherheit drin vorkommen. Und das muss man einfach dann bei der Nutzung eines solchen KI-Systems dann auch berücksichtigen. Im besten Fall hat man Kenntnis darüber, auf welchen Daten das maschinelle Lernverfahren trainiert wurde und mit welcher Wahrscheinlichkeit oder man sagt dann mit welcher Confidence, also mit welcher Sicherheit hat es jetzt dieses oder jenes Ergebnis oder diese oder jene Entscheidung getroffen? Und da wäre es dann auch zu empfehlen, eine KI nur bis zu einem gewissen Autonomiegrad dann auch einzusetzen in einem Produktionssystem oder in einem Arbeitssystem eines Unternehmens. Das heißt, die letztendliche Entscheidung und Durchführungsentscheidung sollte immer noch beim Menschen liegen. Der kann sich durch eine KI natürlich unterstützen lassen und je mehr er versteht und darüber weiß, wie diese KI zu diesem oder jenem Ergebnis gekommen ist, desto besser kann er oder sie dann auch diese KI dann einsetzen.
Da sprichst du gerade was total Wichtiges an, nämlich auch, ne, also ich muss ja wissen, was macht die KI eigentlich in meinem Unternehmen? Und dazu muss ich natürlich auch wissen, was ist eigentlich KI? Wir haben bei uns im Institut ein Projekt zur Nutzung von KI im Betrieb durchgeführt. Sebastian, vielleicht kannst du hierzu noch 2 bis 3 Sätze zu spendieren.
Sehr gerne. Also es war ein sehr spannendes Projekt und wir hatten uns zu Beginn des Projekts auch mal so die Marktlage angeguckt, welche Qualifizierungs- Schulungsangebote gibt es zum Thema künstliche Intelligenz. Und da haben wir festgestellt, die adressieren oder fokussieren sehr stark so auf die technischen Aspekte einer KI. Das ist natürlich schön und gut. Eine KI muss technisch funktionieren im Unternehmen, aber nur weil das ein gutes, funktionierendes Software-System ist, heißt es nicht, dass es auch im Unternehmen gut funktioniert, sondern da sind noch andere Maßnahmen notwendig. Und dafür haben wir speziell ein Qualifizierungskonzept entwickelt, das Beteiligte aus verschiedensten Fachbereichen eines Unternehmens dazu befähigt, KI zu erkennen, zu bewerten, wie KI eingesetzt werden kann im Unternehmen. Und zudem zeigen wir auch auf, wie man einen solchen Change-Prozess sozusagen gestaltet. Weil KI ist ja doch schon was sehr Besonderes. Das ist häufig dann auch bei den Beschäftigten, wenn die dann hören KI, das ist meistens schon irgendwie, ich sag mal, die Position,
Mit Furcht
die
besetzt.
Einstellung ist meistens schon irgendwie besetzt, eher negativ, weil viele dann auch so an so Szenarien denken wie iRobot oder Terminator oder so. Weil es ist halt einfach kulturell irgendwie doch schon vorbestimmt oder vorbesetzt, dieses Thema. Und selbst wenn man da dem Ganzen offen gegenübersteht, hat man dennoch als Beschäftigter natürlich Befürchtungen, okay, da kommt irgendwas, das ist sehr stark automatisiert, es handelt teilweise autonom. Und dann ist immer die Befürchtung, dass man dann seinen Job verliert oder die Tätigkeiten ersetzt werden durch ein technisches System. Und wie man da diese Einführung, diesen Change gut gestaltet, das zeigen wir eben in diesem kurzen Qualifizierungskonzept dann auf.
Okay, ja, das ist wirklich ein spannendes Projekt gewesen. Ich durfte da auch mitarbeiten. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Website nach, indem ihr IFAA und Enable googelt, also wie befähigen, Enable. Mein Name ist Nora-Johanna Schüt. Wenn es euch gefallen hat, hört gern wieder rein und folgt unserem Podcast. Das IFAA sprach heute mit Sebastian Terstegen. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für eure Zeit und bis demnächst.